Guten Morgen. Ich hatte tatsächlich einen Punkt in der Predigt, den habe ich jetzt nicht drin gehabt. Es geht um Jesus. Also wenn er nichts behaltet von dem Gottesdienst, das Lied haben wir schon gesungen. Es geht um Jesus. Der Punkt wird in der Predigt nicht mehr auftauchen, aber das ist wirklich das Allerwichtigste. Und jetzt kommen sozusagen die Anmerkungen zu dem Lied. Oder die Nebenbemerkungen zu dem Lied. Heute ist der zweite Sonntag in der Passionszeit. Reminiscere ist lateinisch, muss man nicht können, um Bibel zu lesen. Gedenke Gott an deine Barmherzigkeit. Also Reminiscere heißt Gedenke und man hat das erste Wort genommen, um über den Sonntag das Wort zu stellen. Gedenke Gott an deine Barmherzigkeit. Das ist aus Psalm 25. Wenn nicht Latein die Weltsprache wäre, sondern wie heute Englisch, dann würde der Tag einfach Remember heißen. Ich habe in der englischen Bibel nachgeguckt. Remember, O Lord, your great mercy and love. Also, remember, reminiscere. Warum aber eigentlich Passionszeit? Warum sollte man sowas begehen? Ich glaube, es gibt ein Bedürfnis, nicht so hineinzustolpern in bestimmte Tage. Also zum Beispiel in den Karfreitag und in Ostern. Was noch hoppla, ist Karfreitag und eigentlich stehe ich jetzt da und irgendwie sollte ich ein bisschen besser vorbereitet sein, ist ja irgendwie doch ein großer Feiertag. Also bewusst auf Ostern und Karfreitag zuzuleben, dafür ist die Passionszeit eigentlich da, dass wir nicht irgendwie überrascht sind, dass der Tag jedes Jahr kommt und wir stehen irgendwie da und sind irgendwie völlig unvorbereitet. Und ich glaube, das ging den Christinnen zu allen Zeiten so. Also früher hat man dann gesagt, naja, was machen wir da? Eine Fastenzeit. 40 Tage Fasten, das hat Jesus auch gemacht. Also fangen wir 40 Tage vorher an, uns vorzubereiten, indem wir fasten. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten, muss man vielleicht sagen, wieder verstärkt. Also es gibt so Aktionen wie 7 Wochen ohne oder jetzt, wie wir es haben, Ostern neu erleben, die eigentlich alle das wollen, dass wir dann nicht unvorbereitet irgendwie durch die Zeit tappen und dann am Ende irgendwie bei Ostern landen und uns wundern, warum wir dort sind. Und im Grunde heißt es, dass wir mit Jesus einen Weg gehen. Also Klaus Sperr hat ja gesagt, am ersten Sonntag vor der Passion war das, am letzten Sonntag vor der Passion war das noch, hat er gesagt, über dem steht das Wort, lasst uns mit ihm hinaufziehen nach Jerusalem. Im Grunde ist das die Ansage für die Passionszeit. Lasst uns mit ihm hinaufziehen nach Jerusalem. So ist die ganze Passionszeit mindestens von den Texten und Inhalten angelegt, dass man mit Jesus seinen Leidensweg nochmal mitgeht. Und in diese Rubrik fällt auch der heutige Text. Das ist der Text, der dem Sonntag zugeordnet ist. Er ist aus dem Markus-Evangelium. Und im Markus-Evangelium fällt auf, wenn man das mal betrachtet, dass Jesus einen einzigen langen Zug macht. Also er beginnt ganz im Norden in Libanon, im heutigen Libanon, in Tyrus, und zieht dann einmal relativ gezielt nochmal durch ganz Israel durch, bis er dann am Ende in Jerusalem ankommt. Und wir sind jetzt eigentlich an dem letzten Teil dieses ganz langen, gezielten Zuges durch das Markus-Evangelium, also sozusagen diese Riesenabschiedstour von Jesus. Und am heutigen Text hat er bereits Jerusalem erreicht. Es geht schon klar auf die Kreuzigung zu. Es ist die letzte Auseinandersetzung mit seinen Gegnern, bevor er sie dann wieder trifft, wenn es um die Verhandlungen geht, also die dann zu seiner Kreuzigung führen, um die ganzen Gerichtsverhandlungen, die dann vorher gemacht werden, bevor er gekreuzigt wird. Ich lese aus Markus 12, 1 bis 12. Dann wandte sich Jesus mit einem Gleichnis an sie. Er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abholen zu lassen. Die Pächter aber verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Der Besitzer schickte einen zweiten. Dem schlugen sie den Kopf blutig und behandelten ihn auf schimpflichste Weise. Da schickte er einen weiteren Boten. Den brachten sie sogar um. Und so machten sie es mit vielen anderen, die er schickte. Die einen wurden misshandelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch sein eigener Sohn, dem seine ganze Liebe galt. Den schickte er zu den Pächtern, weil er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Wir bringen ihn um, dann gehört seine Erbschaft, der Weinberg, uns. So töteten sie ihn und warfen die Leiche aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr kennt ja wohl die Stelle in den Heiligen Schriften, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Die führenden Priester und Gesetzeslehrer und die Ratsältesten hätten Jesus gerne festgenommen, denn sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Aber sie hatten Angst vor der Menge. So ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Das ist eine irre Geschichte, oder? Wenn man sich's mal durchdenkt. Der Winzer ist ein bisschen irre. Also er verpachtet einen Weinberg. Wahrscheinlich war das so üblich, das konnte man damals auch schon machen, irgendwas verpachten. Und dann hat man einen Pachtvertrag geschlossen und dann will er die Pacht eintreiben. Soweit ist ja alles noch ziemlich normal und wie man sich das vorstellt. Und dann geht plötzlich irgendwas ab, was nicht so ganz klar ist mit den Pächtern. Er verschleißt einfach jede Menge Personal, um die Pacht einzutreiben. Also man fragt sich ja, checkt er es eigentlich nicht? Also spätestens am ersten Mal müssen wir doch sagen, Leute, jetzt schicke ich euch die Polizei. Es ist doch eigentlich völlig realitätsfremd, dann immer wieder nachzuschieben mit Leuten, mit Personal, am Schluss mit seinem Sohn, um die Pacht einzutreiben und sich das irgendwie jedes Mal anzutun, dass die Leute entweder verletzt zurückkommen oder gar nicht mehr zurückkommen. Und er versucht es eigentlich ziemlich lange. Also es gibt ja heute auch Geschichten von Mietnomaden, das ist ja wohl was Ähnliches, also sozusagen Weinbergnomaden waren das ja irgendwie damals. Also da baut einer ein Haus und vermietet es dann und versucht dann irgendwie die Miete einzutreiben. Da wird es heute ein Einschreiben mit einer Mahnung geben, dann käme vielleicht, ich weiß nicht genau, wie der rechtliche Verlauf ist, irgendein Gerichtsvollzieher und wenn der dann angegriffen würde, käme dann die Polizei und dann würde man die Sache irgendwie versuchen, so zu regeln, dass die Leute irgendwie verhaftet werden würden, die andere verletzen oder... Und der hier macht einfach weiter. Also es ist ein ziemlich irrer Weinbergbesitzer, der da irgendwie es nicht rafft, nicht checkt. Keine Ahnung. Und auch die Pächter sind ein bisschen irre. Also das wird ja sofort aggressiv. Also da wird nicht so, normalerweise würden wir jetzt erwarten, naja, wir müssen das noch ein bisschen verschieben, wir haben gerade das Geld nicht, um das zu bezahlen oder so. Nö. Der kommt und als erstes gibt es mal gleich Verletzungen. Also es wird sofort brutal aggressiv. Auch das ist interessant. Und dann finde ich auch interessant, am Ende gibt es ja jede Menge Missverständnisse. Also wie kommt der Winzer auf die Idee oder diese Weinbergbesitzer auf die Idee eigentlich, dass wenn am Ende seinen Sohn schickt, dass das dann weniger aggressiv endet. Also die Vorgeschichte gibt es eigentlich nicht her. Es ist doch ziemlich klar, wie das enden wird. Wie kann man in so eine Situation noch seinen Sohn reinschicken? Also eigentlich irre. Und das zweite Missverständnis ist, wie kommt die Pächter eigentlich auf die Idee, dass wenn sie den Erben umbringen, dass dann der Weinberg ihnen gehört? Also auch das ist irgendwie eine irre Idee. Wie kann man auf die, rechtlich ist das, war das glaube ich damals auch nicht so, dass man einfach einen Erben umbringen konnte und dann hat einem das gehört, was der eigentlich geerbt hatte. Gehen wir nochmal zurück. Was haben die Leute damals verstanden? Kann man natürlich nur spekulieren, ich weiß es nicht, aber vielleicht kann man es schon versuchen zu verstehen. Die Menschen, die regelmäßig die Synagoge besuchten, die hatten wahrscheinlich schon eine Assoziation. In Jesaja 5 gibt es ein sogenanntes Weinberglied. Da wird das Volk Israel als Weinberg dargestellt. Wenn man die gute Nachricht hat, kann man das übrigens jahreszeitlich aktuell nach im Märzen der Bauern nachsingen. Dieses Lied nur als. Und so war das wahrscheinlich auch damals. Das war ein Lied, was wohl damals gesungen wurde. Also das Weinberglied aus Jesaja 5. Und das war wohl schon vielen Leuten bekannt. Und da war klar, der Weinberg ist das Volk Israel. Wenn auch der Text dann in Jesaja 5 anders geht, da passieren mit dem Weinberg andere Dinge als hier. Aber ich glaube, die Assoziation war schon klar. Dann wäre es ja so, dass der Weinbergbesitzer Gott selbst wäre. Ich glaube, das war dann auch klar. Und die Pächter, die Leute, denen Gott sein Volk anvertraut hat. Also irgendwie Eliten, politische und religiöse Eliten, gingen ja damals auch ein bisschen zusammen. Und die Leute, die dann immer antreten und dann irgendwie verletzt, getötet werden, wären alle Mahner, die Gott geschickt hat. Sagt halt, ich habe hier aber auch noch Rechtsansprüche. Oder ich erwarte was von euch. Also im Grunde ist es ja schon, und ich glaube mindestens die, so das gibt ja die Geschichte auch am Ende her, oder da steht ja drin, dass die Leute, die es betroffen hat, die haben das schon verstanden. Im Grunde ist es die Kurzform, ein Teil der Geschichte des Alten Testaments. Also dass Gott zum Beispiel die Propheten schickt, die mahnen, die sagen, hier, Gott hat Ansprüche an euch, erfüllt die. Und dass das denen ja durchaus nicht so ganz gut immer ging. Von einem großen Propheten weiß ich allerdings nicht, das muss ich sagen, der getötet worden wäre. Also wenn mir irgendeiner auf die Sprünge helfen könnten, ich habe keinen gefunden, der wirklich getötet wurde. Verletzte gab es schon und Eingesperrte und so, aber getötet habe ich jetzt keinen gefunden. Und genau so war es dann. Also die Leute haben es schon verstanden. Mindestens die, die es betroffen hat. Und ich glaube, dass auch ein paar außenrum das verstanden haben. Es steht jetzt nicht explizit in der Geschichte. Sie merkten, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Auf sie, die sie die damalige religiöse Elite waren. So haben sich die Pharisäer, glaube ich, schon verstanden. Auf sie war das gemünzt. Und dann kommt noch ein Irres an der Geschichte. Es ist eine Geschichte, in der ein Mordopfer öffentlich seinen Mördern ankündigt, dass sie ihn umbringen werden. Auch das finde ich ziemlich irre an der Geschichte. Einige Aspekte dazu oder einige Motive möchte ich aus der Geschichte aufgreifen. Gottes Barmherzigkeit wird sichtbar in seiner Geduld. Also man muss vorsichtig sein, dazu komme ich nachher noch, wenn man sich festlegt, wie Gott ist. Aber der mit der irren Geduld, das scheint ja tatsächlich Gott selbst zu sein. Also der immer wieder Leute nachschiebt. Und es war ja auch so, im Alten Testament sind tatsächlich Leute, naja, man kann schon sagen, verschlissen worden. Indem Gott immer gesagt hat, ich habe ein Recht an euch. Also die Propheten haben ja oft mit ihrer Existenz gehadert, haben gesagt, warum muss das eigentlich ich machen? Und warum hört mir eigentlich keiner zu? Und ist das nicht alles völlig vergeblich? Also da gab es schon Leute, glaube ich, wenn man das heute einschätzen würde, die waren nahe an einer Depression. Elia, um einen mal Bekannten rauszunehmen, der wurde verfolgt. Dem wurde nach dem Leben getrachtet. Der hat Todesdrohungen erhalten. Jeremia hat immerhin einige Zeit in der Grube verbracht. Und man könnte wahrscheinlich noch weitere Propheten aufzählen, denen es schon so ging, dass ihnen irgendwie blutige Köpfe, Verletzungen und Ähnliches, was da gesagt worden ist, passiert ist. Also Gottes Geduld hat irgendwie schon konkreten Menschen dann auch Probleme bereitet. Aber anscheinend gehört Geduld zu Gottes Wesen. Also es nochmals aus Liebe zu probieren, nochmals neu anzusetzen, nochmals zu sagen, aber ich sag's euch, kommt auf den rechten Weg. Und das andere ist auch wahr, irgendwann mal ist Schluss. Also dann kommt auch Gottes Strafe. Im Alten Testament ist es passiert. Nach langen Warnungen mussten sie dann doch nach Babylon. Und dann kommt ein drittes aber dazu. Strafe, und es gibt einen Neuanfang aus Gnade. Der dann wieder, also irgendwie scheint so ein Dreiklang zu sein. Geduld, Strafe, Neuanfang, und den sehe ich auch in diesem Text. Es ist ja dann tatsächlich so gekommen, wie Jesus den Pächtern angekündigt hat. 70 nach Christus sind die Pächter tatsächlich verschwunden. Es ist tatsächlich auch das ganze Volk verschwunden damals. Also die politischen Eliten hat man dann nicht mehr gebraucht, weil das ganze Volk Gottes zerstreut wurde. Was aber dann interessanterweise nicht zum Ende von Gottes Geschichte mit den Menschen geführt hat, sondern nochmal zu einem ganz gigantischen Neuanfang eigentlich passiert hat. Ich glaube, der hier auch in dieser Geschichte drin steckt, dass Gott mit seinem Volk und mit den Eliten seines Volkes erstmal zu Ende war und es zerstreut hat auf die ganze Welt, aber dadurch im Grunde deswegen in den Blick gekommen ist, was Gott von Anfang an wollte. Die ganze Welt, also ein völlig anderer Neuanfang. Plötzlich war wieder die ganze Welt im Blick als Volk Gottes und eben nicht nur ein einzelnes Volk, eine einzige Ethnie. Ich denke, so löst sich das auf. Er wird kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Das ist natürlich Strafe für die Menschen damals, aber es hat auch zum ganz neuen Neuanfang auf einer neuen Ebene geführt, wodurch wir letztlich alle Christen sind, die wir alle hier eingeschlossen worden sind, wo wir den Zugang zu Gott haben. Also erster Aspekt, Gottes Barmherzigkeit wird sichtbar in seiner Geduld. Zweites Motiv, vor lauter Religiosität Jesus nicht sehen. Also man darf ja nicht vergessen, die Pharisäer waren überzeugte religiöse Menschen. Die waren ja jetzt nicht irgendwie Gottes Gegner oder Atheisten oder sowas, sondern das waren ja überzeugte religiöse Menschen. Manchmal kommen sie bei uns schlecht weg, sicher auch zu Recht. Jesus hat ja auch ordentlich gegen sie reingehauen. Aber eigentlich muss man erst mal sagen, sie wollten das Beste. Also sie wollten exakt und möglichst genau tun, das, was Gott will. Sie hatten allerdings auch eine klare Vorstellung. Wie ist Gott und wie soll ich mich verhalten, wenn es Gott gibt? Und dann steht Gott vor ihnen in Jesus und sie sehen ihn. Also Jesus ist noch strenger mit ihnen eigentlich, wenn man es genau nimmt. Er sagt, ihr wollt ihn eigentlich auch gar nicht sehen. Also es ist ja schon auch ein bisschen, ich hätte es beinahe gesagt pervers, aber es ist schon ein bisschen komisch. Sie wollten Gott nahe sein und dann steht er plötzlich vor ihnen und dann sagen sie, nö, so wollen wir es nicht haben, der muss weg. Der passt nicht zu dem, was wir eigentlich an Vorstellungen, was wir über Gott denken, was wir an Vorstellungen von Gott haben. Das passt nicht zu dem, wie wir glauben, dass man gottgemäß leben muss und wie man gottgemäß denken muss. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht stellt sich doch auch da die Frage an uns als Einzelne und als Gemeinde, wo steht Jesus vor uns? Aber eigentlich wissen wir besser, wie das mit Gott ist. Also jeder von uns hat eine Vorstellung von Gott. Wo verstellt uns der eigentlich manchmal den Blick? Die Schwierigkeit ist, dass man es selber wahrscheinlich oft gar nicht sieht. Vielleicht auch selber wir als Gemeinde das nicht sehen. Wo Jesus vor uns steht und wir sagen, nee, so kann das eigentlich nicht sein. Vielleicht brauchen wir aus dem Grund andere und andere Gemeinden, damit wir sehen, wo unser Wissen, unsere Gewohnheiten, unsere Absichten, auch unsere guten Absichten über Gott, uns daran hindern, Jesus zu sehen, der vielleicht direkt vor uns steht. Drittes Motiv. Aus Schutt wird ein Fundament. Der Stein, den die Bauleute als wertlos verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Also die Geschichte endet ja durchaus sehr unschön, auch wie die mit dem Leichnam umgehen. Sie warfen die Leiche aus dem Weinberg hinaus. Also sie haben ihn nicht nur umgebracht, sie haben auch noch eine Art Leichenschändung getrieben. Also haben den nicht mal ordentlich beerdigt, sondern sie haben die Leiche herausgeschmissen. Also einfach so weggeschmissen. Ein bisschen, nein, das ist natürlich das Ende von Jesus. Es erinnert mich nur ein bisschen dran, wie ich sagen wollte, das ist das Ende von Jesus. Jesu letzter Weg war ja eigentlich auch davon geprägt, ohne Achtung. Also wenn man mal nachliest, wie oft er geschlagen, getreten, gespuckt, gespottet wird. Also er muss sich erstens von den römischen Soldaten, die waren nicht zimperlich. Und wenn man das in den Geschichten nachliest, da muss man noch nicht mal Passionsfilme angucken, dann klingt es schon in den Geschichten nicht gut. Das ist unmenschlich. Und da wird im Grunde einer entmenschlicht, indem er bespuckt, getreten, geschlagen, ins Gesicht geschlagen, also wirklich verachtet wird. Seine Gegner ziehen dann auch nochmal alle vorbei und jeder wirft ihm nochmal was Spöttisches hin. Also einem, der eh schon am Boden liegt, auf den tritt man dann nochmal ein. Und es ist Kreuzigung, ist ein grausamer Tod. Das ist durchaus kein Tod, der irgendwie schön ist. Seine Beerdigung war ein bisschen anders wie hier. Die war etwas würdiger, würde man schon sagen. Aber es ist Schutt weggeworfen. Und es ist dann schon interessant, der Moment, in dem Jesus sozusagen sein Leben unter ziemlich unwürdigen Umständen verliert, also der schwächste Moment, den er eigentlich in seinem Leben hatte, der tiefste, der absolute Tiefpunkt. Das sehen wir und das sieht auch, so wird es auch im Neuen Testament dann immer wieder erklärt. Das ist gleichzeitig sein größter Moment, der Neuanfang. Eben nicht Schutt, sondern es stellt sich heraus, das ist der Eckstein, das Fundament. Also dort, wo Jesus am schwächsten aussah, das war anscheinend sein stärkster Moment. Dort schafft Gott in wunderbarer Weise aus Tod Leben. Was nach größter Niederlage aussieht, wird überraschend zum Sieg. Und ich dachte dann, der ich eigentlich immer ganz gern stark sein will und der eigentlich immer gerne aus einer Position der Stärke agiert, sagt es mir was. Also ich bin jemand, der gerne die Kontrolle behält. Nervös bin, wenn ich die Dinge nicht überschaue. Mich schwach und überrascht fühle. Angst habe vor dem, was noch kommen könnte. Und dann habe ich an Paulus gedacht, der sagt, nach Luther, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder nach guter Nachricht, da finde ich es fast noch stärker. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an mir deine Kraft. Und ich habe mich dann weiter erinnert und gedacht, ja, das ist eigentlich ein Zusammenhang, der sich durchs gesamte Neue Testament durchzieht. Gott ist ein Freund der Schwachen und Verachteten. Es kommt sehr häufig vor, dieses Motiv, nicht nur hier bei Paulus, dass man sagt, schwach und verachtet, aber stark. Dort, wo ich schwach bin, ist Gott am stärksten. Dort, wo ich am wenigsten kann, ist Gott am stärksten. Das ist schon ziemlich provokativ, habe ich auch für mich gedacht. Das ist schon ziemlich provokativ. Wie weit will ich mich darauf einlassen? So ganz existenziell. Die Frage stellt sich auch für uns als Gemeinde. Ich habe mich erinnert an einen Vortrag von Gunnar Bremer. Wir hatten ja vor, das ist, glaube ich, ziemlich genau 9 Jahre her. Ich habe ein altes Notizbuch gefunden. Ich habe gedacht, irgendwo muss er noch sein, der Gunnar Bremer. Und er war tatsächlich in diesem Notizbuch drin. Weil es war eine Frage, die mich seitdem auch nie so ganz losgelassen hat. Wie gehen wir als Gemeinde damit um? Wie wollen wir agieren? Aus einer Position der Stärke? Aus einer Position der Schwäche? Also er hat uns, glaube ich, gesagt, wir bauen jetzt ein Gemeindezentrum Oder wie die Odenwälder Nachrichten seit neuestem schreiben, Cash auf dem MIAG. Wir haben ein Gemeindezentrum und wir haben ja damit auch was zu bieten. Also eigentlich erstmal eine Position der Stärke. Wir sagen hier, Stadt, hier ist was, was wir anzubieten haben. Ist eine Position der Stärke. Gunnar Bremer hat uns damals geraten, nicht zu beten, mach uns möglich groß, damit wir in der Stadt eine Stimme haben. Sondern er hat gesagt, und da endet jetzt auch sozusagen meine Kongregation, er hat gesagt, wir sollten uns in Abhängigkeiten hineinbegeben. Also Abhängigkeiten provozieren, also sozusagen in eine Position der Schwäche bewusst geben. Das sind jetzt keine fertigen Antworten, die ich gebe. Ich wiederhole einfach nur, was Gunnar Bremer gesagt hat und mich seitdem irgendwie immer mal wieder angesprungen hat, ohne dass ich eine endgültige Antwort drauf hätte. Aber ich will die Frage nochmal aufreißen im Zusammenhang mit Starken und mit Schwäche und Stärke. Also die Geschichte weist auch darauf hin, die Geschichte mit den Pächtern und ihrem Weinbergbesitzer. Unsere Schwäche ist kein Hindernis für Gott, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Ich bin mir schon klar, dass ich das Thema angerissen habe nur, aber heute ist es einfach zum Weiterdenken. Also die Konkretionen habe ich jetzt so detailliert nicht. Ich hatte gesagt, Passion heißt den Leidensweg Jesu mitgehen. Wir haben heute an einer der Stationen Halt gemacht, mit 3 Punkten. Gottes Barmherzigkeit liegt in seiner Geduld. Vor lauter Religiosität Jesus nicht sehen, aus Schutt wird ein Fundament. Ich wünsche uns, dass wir gemeinsam, und wir haben es ja heute angerissen, dass wir auch Aktionen haben, gemeinsam den Weg in der Passion weitergehen, an der Seite von Jesus. Amen.